Heute kommen wir zum achten Gebot. Das ist im Vers 19. Das ist ganz kurz und prägnant und klar auf den Punkt gebracht. Das achte Gebot lautet: Du sollst nicht stehlen. Ganz einfach. Sollen uns nichts nehmen, was dem anderen gehört. Ist eigentlich ganz simpel. Die Bibel lehrt ganz klar Privateigentum. Wir sind Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und das ist ein Gebot, denke ich, was wir in unserer Kultur oft brechen. Und was bis zu einem gewissen Grad auch akzeptiert ist und verniedlicht wird. Es fängt mit dem Staat an, mit der Regierung. Ich denke, das Gebot gilt auch für sie. Und viel von unserem sozialistischen Umverteilungssystem ist Diebstahl, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass das Robin-Hood-Prinzip biblisch ist. Ich überfall die Reichen, nehme den Reichen was weg, um es dann nachher wieder zu verteilen. Ich glaube nicht, dass es ein biblisches Prinzip ist. Das biblische Prinzip ist Barmherzigkeit. Ich teile freiwillig das, was ich habe. Und ich fühle mich meinem Nächsten gegenüber verantwortlich, weil ich von Gott motiviert bin. Von seiner Liebe her. In unserem System ist irgendwie alles verdreht. Und das beraubt leider Gottes den Menschen viele Freiheiten, viele Segnungen, die aus dieser Barmherzigkeit und aus diesem freiwilligen Geben herauskommen. Stattdessen machen wir Menschen vom Staat abhängig. Und das ist eigentlich das Ziel dieser ganzen sozialistischen Philosophie. Genau darum geht es eigentlich. Und die Menschen sind unabhängig von Gott. Abhängig vom Staat, unabhängig von Gott. Unabhängig vom Nächsten. Oft kennen wir unseren Nächsten ja gar nicht mehr. Ne? Wer kennt denn schon alle seine Nachbarn? Und Leute fordern Rechte. Aber ich habe doch ein Recht auf das und dass ich das kriege und das. Und wir fühlen uns nicht verantwortlich für den Nächsten. Oft nicht mal für die Familienangehörigen. Und als Gesellschaft, glaube ich, sind wir deswegen ärmer. Und geistlich, emotional ärmer und kälter als je zuvor. Und man nebenbei bemerkt, merken wir eh, dass das System gerade am Zusammenbrechen ist. Aber ich will heute keinen Vortrag halten über politische Philosophie. Obwohl die Bibel sehr viel dazu zu sagen hat, wie ein wirklich gerechtes und barmherziges System aussehen kann. Wir finden da viele Prinzipien, wunderbare Prinzipien. Ihr könnt das selber mal nachstudieren, Gedanken machen. Vielleicht hat die Laura ja im Studium mal die Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, mit diesen Dingen. Weil für mich war es eine Herausforderung, wo ich studiert habe, mir wirklich Gedanken zu machen: Gott, was sagst du zu diesen Dingen? Hast du Prinzipien aus seinem Wort? Und Gott sei Dank, Gott hat sie. Und ich denke, es wird viel besser funktionieren, wenn wir darauf hören würden. Aber heute wollen wir vor allem persönliche Anwendung anschauen. Sollst nicht stehlen. Diebstahl ist nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene oft akzeptiert, sondern leider Gottes auch im persönlichen Bereich. Wird es oft als okay oder normal angesehen. Na, nicht unbedingt, dass wir im Supermarkt was mitgehen lassen. Aber zum Beispiel, wie sieht es aus mit illegal Software kopieren auf deinen Computer? Auch das ist Diebstahl. Und ist was sehr weit verbreitet ist und oft akzeptiert ist. Oder wie viele Leute lassen Dinge auf der Arbeit mitgehen? Einfach so ein bisschen was einstecken. Großen Betriebe, großen Unternehmen haben in ihrer Buchhaltung sogar einen eigenen Abschreibposten für diese Dinge. Das ist der Materialschwund, den man nicht wirklich erklären kann. Nur Zahlen für Österreich, habe ich Zahlen gefunden. Für die österreichischen Unternehmen entsteht jährlich ein Gesamtschaden von 1,2 Milliarden. Dadurch. Nicht nur dadurch, dass Leute was mitgehen lassen, aber da gehört Diebstahl, Betrug bei der Spesenabrechnung dazu, Fälschung von Rechnungen, Korruption. Weit verbreitet. Bist du, bin ich, sind wir integer an unserem Arbeitsplatz? Wirklich ehrlich mit der Spesenabrechnung? Oder runden wir ein bisschen auf? Und nicht, dass wir irgendwie so ein großes Ding drehen und diese riesen Dinge mitgehen lassen, aber wie sieht es aus mit Kopierpapier zum Beispiel? Oder Kugelschreiber oder kopieren im Büro, ohne zu fragen. Das sind Dinge, die Kosten verursachen und eigentlich Diebstahl sind, wenn man es genau nehmen, wo wir einfach kleine Dinge, und das ist so selbstverständlich, weil das macht doch eh jeder. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht okay. Oder wie sieht es mit der Arbeitszeit aus? Zeit ist Geld. Wissen wir doch alle. Wie sieht es mit der Arbeitszeit aus? Arbeitest du wirklich ehrliche 8 Stunden, die du deinem Chef versprochen hast? Oder verlängerst du die Mittagspause mal ein bisschen? Oder fängst du an, die letzte halbe Stunde ja eh nur mehr rumhängen und tratschen und Kaffee trinken? Und viele machen das. Und manchmal kriegt man sogar Probleme, wenn man nicht mitmacht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn du wirklich sagst, ich will bis zum letzten Ding arbeiten, ich habe einen Chef 8 Stunden versprochen, also arbeite ich 8 Stunden, die Kollegen werden motzig. Weil die wollen tratschen die letzte halbe Stunde und du hackelst sie dann ab und da stehen sie nicht gut da. Und man kann durchaus Probleme kriegen, wenn man ehrlich sein will. Oder meldest du dich krank, einfach weil du keinen Bock hast. Wenn man wirklich krank ist, ist ja okay, ne? Aber es sind sicher auch Milliarden, die den Unternehmen entgehen, dadurch, weil Leute einfach blau machen. Haben keinen Bock oder haben was anderes vor. Ist und okay, das ist Diebstahl. Wir stehlen von unserem Arbeitgeber. Und ein anderer Bereich, wenn es um Diebstahl geht, ist der ganze Bereich von Steuern. Wenn du eine Steuererklärung machst, gibst du wirklich alles an. Bist du wirklich ehrlich? Jemand hat mal einen Brief ans Finanzamt geschrieben und hat gesagt, ich habe gemogelt bei meiner Steuererklärung. Ich fühle mich schuldig, ich kann gar nicht schlafen letzte Nacht. Hier schicke ich Ihnen 200 Euro. Steuernachzahlung. Und wenn ich morgen wieder nicht schlafen kann, dann schicke ich Ihnen den Rest. Das ist so oft die Einstellung. Jesus auf die Frage, ob wir Steuern zahlen müssen, er hat gesagt, bring doch mal die Steuermünze. Wessen Abbild, welches Bild ist auf dieser Münze drauf? Wir haben gesagt, des Kaisers. Ja, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Jesus war ganz klar, dass wir ehrlich unsere Steuern zahlen sollen. Oder wenn wir schon bei Gott sind, bestiehlst du Gott. Anderer Bereich. Worin haben wir dich beraubt? Haben die Juden Gott gefragt in Malachi Kapitel 3. Und er hat gesagt, im Zehnten und im Hebopfer. Bring den ganzen Zehnten, das heißt 10% von allen Einkommen in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Es ist eine Verheißung dran. Verheißung, wo Gott sagt, wenn du mich nicht bestiehlst, dann werde ich dich versorgen. Dann werde ich meinen Segen auf dich ausgießen. Letztendlich steht immer das eine dahinter, wenn wir stehlen. Wenn wir sagen, ich kann mir nicht leisten, den Zehnten zu geben, oder ich kann mir es nicht leisten, ich muss mit der Steuer ein bisschen schummeln, das würde mich zu viel kosten. Letztendlich steht immer Unglaube dahinter. Mangel an Gottvertrauen. Letztendlich diese Einstellung, ich glaube nicht, dass Gott mich versorgen wird. Ich muss die Dinge in meine eigenen Hände nehmen, weil sonst komme ich irgendwie nicht durch. Oder ich kann mir nicht das leisten, was ich mal leisten will. Ja, vielleicht ist es gar nicht gut, wenn du dir das leisten kannst, was du dir immer leisten willst. Aber Gott hat gesagt, mit all dem, was wir brauchen, wird er uns versorgen. Jesus in Matthäus 6, 31 bis 33. Da sagt er, seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wunderbare Verheißung. Oder Römer 8. Da heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn er Jesus für uns gegeben hat, wird er uns nicht versorgen in den Dingen, die wir für unser tägliches Leben brauchen? Gott sorgt für uns. Wir müssen diese kleinen linken Dinge nicht tun. Wir müssen nicht lügen. Wir haben die Freiheit, wirklich integer zu leben als Christen. Wenn wir ihm zur ersten Priorität unseres Lebens machen, dann wird er alles hinzufügen, was wir brauchen. Das hat er uns verheißen. Die Bibel gibt uns aber auch noch einen anderen praktischen Rat, was wir tun können, wenn wir ein Problem haben mit Stehlen. Klar, uns Jesus auf Jesus als die Nummer 1 ausrichten, ihm vertrauen. Aber im Epheser 4, Vers 28 ist ganz praktisch, sagt er, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Also arbeite hart und gib denen, die weniger haben als du. Gib denen, die bedürftig sind. Einfacher Rat. Wirkt Wunder. Geben, das heilt uns von unserer Habsucht und von unserer Faulheit. Arbeite hart und dann gib anderen. Und wenn du ein gebender und ein dienender Mensch bist, dann wirst du nicht nur frei werden von Habsucht und Faulheit und diesen Dingen, sondern du wirst auch ein gesegneter Mensch sein. Deine Beziehungen werden gesegnet sein. Und geben ist seliger als nehmen, sagt Jesus. Wir können nie geben, ohne was zurückzubekommen. Kommt immer ein Segen zurück. Wir werden ein freierer und ein reicherer und ein gesegneterer Mensch. Okay, 9. Gebot. 9. Gebot finden wir im Vers 20 hier. Und du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ablegen. Was heißt das? Was heißt es, kein falsches Zeugnis ablegen? Ja, ganz offensichtlich fällt eine Lüge darunter, wenn wir einfach bewusst was Falsches sagen. Und es ist ziemlich einfach, dass es passiert, oder? Sitzt im Büro, das Telefon klingelt, du nimmst ab, hallo, kann ich den Chef sprechen? Der Chef sagt, hey, ich bin ja da. Was machst du? Was machst du? Sagst du, ja, er will im Moment nicht mit dir sprechen, er ist schon da, aber... Und dann sagst du, er ist nicht da. Es ist einfach, die Unwahrheit zu sagen. Also glatte Lügen ist offensichtlich, dass das falsches Zeugnis geben ist. Aber auch wenn wir Worte oder die Wahrheit verdrehen. Denk wohl, ein klassisches Beispiel ist der Ex-Präsident Clinton. Ne, wo er gefragt wurde, ob er gekifft hat, hat er gesagt, nein. Und dann, wo sie ihn überführt haben, dass er es doch getan hat, hat er gesagt, naja, ich habe es nicht eingeatmet. Oder wo diese Untersuchung war, ob er Sex mit der Frau Lewinsky gehabt hat, hat er auch gesagt, nein. Und dann später hat er irgendwie das so gedreht, wo er gesagt hat, naja, was bedeutet Sex haben? Und das ist Lüge. Das ist ein bewusstes Verdrehen und Verbergen der Wahrheit. Ja, wieder zum vorherigen Beispiel. Anruf in der Firma, ich möchte gerne den Chef sprechen. Sagst du, der Chef ist nicht da. Er ist nicht da, er ist im Nebenzimmer, also ist er nicht da. Wir haben uns toll rausgeredet, oder? Aber das ist auch nicht die Wahrheit, das ist auch falsches Zeugnis. Wir wissen in Wirklichkeit genau, wie die Frage gemeint ist. Und manchmal haben wir so Tricks, wo wir so rumspielen. Und besonders als Christen sind wir anfällig dafür. Wir wollen ja nicht lügen, oder? Also legen wir uns solche Dinge zurecht. Na, der Chef ist nicht da. Ich habe nicht gelogen, ich habe die Wahrheit gesagt. Ist aber nicht die Wahrheit. Ich kann die Wahrheit sagen in diesem Sinn und trotzdem lügen. Genauso, wenn ich schlecht über jemanden anderen rede oder die Unwahrheit sage. Oder jemand schlecht über den anderen redet, besser gesagt, und die Unwahrheit sagt. Und ich stehe daneben und ich korrigiere es nicht. Ist auch falsches Zeugnis. Wir haben im Neuen Testament ein schönes Beispiel. Oh, ich wollte noch ein Beispiel, ein weiteres Beispiel für das, wo wir Worte verdrehen. Mann und seine Frau sind auf dem Weg, fahren gerade die Schwiegermutter besuchen, also ihre Mutter. Und sie sagt im Auto zu ihm, naja, sei nett und mach mir keine Schande, Sei nett zur Schwiegermama und ermutigend und höflich. Das Problem ist, die Schwiegermutter kann nicht kochen. Und sie setzt ihnen halt wirklich ein furchtbares Essen vor. Und er überwindet sich und isst es halt und dann sagt er, ich muss sagen, das ist das beste Essen, was ich je gegessen habe. Dann fahren sie wieder nach Hause und die Frau sagt, naja, du, ich habe gesagt, du sollst schon nett und höflich sein, aber ich habe nicht gesagt, dass du lügen sollst, wir sind doch Christen. Und er hat gesagt, ich habe nicht gelogen, ich habe doch gesagt, ich muss sagen. Das ist auch wieder so ein Wortspiel. Das Problem ist, beim nächsten Besuch wird sie wieder kochen, weil sie so ermutigt ist. Wir sehen das schon, wenn wir lügen, das schadet uns selbst. Also wir sollen diese Spielereien lassen, wo wir Worte verdrehen. Aber falsches Zeugnis geben ist eben auch noch mehr. Indem wir das Falsche implizieren. Indem ich was sage, was ja eigentlich korrekt sein mag und richtig sein mag, aber ich kommuniziere eigentlich was anderes dadurch. Es kommt anders an. Wenn wir herausfinden wollen, was biblisch gesehen falsches Zeugnis geben heißt, dann brauchen wir nur eines machen. Wir nehmen unsere Konkordanz, oder heute gibt es das im Computer, und tippen ein falsches Zeugnis und dann lassen wir uns alle Bibelstellen raussuchen, wo das vorkommt. Und wenn ihr das macht, werdet ihr herausfinden, dass es im Neuen Testament ein Beispiel gibt. Für das, was es heißt, falsches Zeugnis abzulegen. Und wir werden da sehen in dem Beispiel, dass es eben in diesem weitesten Sinn gemeint ist. Könnt mal aufschlagen, Matthäus Kapitel 26. Vers 59. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugnisse herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Das hat Jesus gesagt in Johannes 2, hat er gesagt, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Also sie sagen so annähernd das, was Jesus gesagt hat. Sie haben ihn fast wirklich zitiert, das, was er wirklich gesagt hat. Aber was passiert ist, sie haben ihn falsch interpretiert. Im Johannes 2 lesen wir weiter, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Und was haben sie reininterpretiert? Bewusst oder unbewusst, dass es der Tempel in Jerusalem war, dass er den niederreißen wird. Und hier in Matthäus 26 sagt uns die Bibel, dass sie, indem sie das getan haben, haben sie falsches Zeugnis gegen Jesus abgelegt. Und genauso können wir falsches Zeugnis ablegen, wenn wir zwar das Richtige sagen, aber das außerhalb von dem Kontext sagen, wo die Sache gesagt wurde, oder wenn es nur zum Teil eine Wahrheit ist, da ist mehr und wir sagen nur einen Teil davon und es kommt einfach anders rüber, als wie die Wahrheit einfach ist. Es wird falsch verstanden. Ja, zum Beispiel, die Eltern fragen das Kind, hast du für die Schularbeit gelernt? Das Kind sagt, ja. In Klammer 5 Minuten. Was die Eltern aber wirklich fragen ist, ob er fit ist für die Schularbeit, ob er genug gelernt hat. Das Kind weiß das. Hat nur keinen Bock zum Lernen. Sagt, ja, ich habe gelernt. 5 Minuten, ich wollte Fußball spielen gehen oder was immer. Oder die Tochter kommt viel zu spät nach Hause. Und Eltern wollen natürlich wissen, wo sie war. Und sie sagt, ich war bei meiner Freundin. Das kommt ihnen ein bisschen spanisch vor. Rufen die Freundin an. Sagen, war sie bei dir? Ja, die war bei mir. Wir haben Video angeguckt. Und die Wahrheit ist vielleicht, ja, sie haben eine Stunde lang Video geguckt und dann ist sie zu ihrem Freund gegangen. Aber das sagt sie nicht. Wir Eltern gehen davon aus, okay, die war ja bei ihr den ganzen Abend. Also sie sagt vielleicht die Wahrheit. So schön, so gut. Aber es ist gleichzeitig impliziert eigentlich was ganz was anderes. Im Prinzip gibt sie trotzdem falsches Zeugnis ab. Weil sie den anderen in einem falschen Wissen lässt und das oft ganz bewusst. Die Eltern interpretieren, die war den ganzen Abend bei der Freundin, kein Problem. Die Wahrheit sieht aber ganz anders aus. Und wie gesagt, besonders wir Christen sind da anfällig, dass wir so Dinge verdrehen, weil wir wollen ja nicht lügen. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, wenn jemand anderer schlecht über einen Dritten redet oder die Unwahrheit vielleicht sogar sagt über den Dritten und ich schweige dazu, stehe dabei und sage nichts, vielleicht aus Menschenfurcht, vielleicht weil ich Konflikte scheue, aber in dem lege ich falsches Zeugnis ab. Ich vermittle eigentlich, ja, das ist richtig, was du über den anderen erzählst und stimme damit überein. Dabei weißt du es in Wirklichkeit besser. Oder gemischte Signale. Weil du sagst etwas, was vielleicht die Wahrheit ist, du sagst dir eine Sache, aber durch deine nonverbalen Signale, deine Körperhaltung, deine Stimme, sagst du eigentlich was ganz was anderes. So, ja, sie ist wirklich nett. Ja, wenn ich dann wer fragt, kann ich ja sagen, ich habe eigentlich nur gut über sie geredet. Ne? Du sagst, dass sie wirklich nett ist. Ja, aber kommuniziert habe ich was ganz was anderes. Auf die Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Und auch das ist ein falsches Zeugnis. Jesus hat es uns wirklich stinkeinfach gemacht. Jesus hat gesagt, es sei eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, das ist vom Bösen. Also auf gut Deutsch sagt Jesus, kommuniziere einfach und klar. Einfach das, was Sache ist. Das Ja sei ein Ja, das Nein sei ein Nein. Guter Test. Wir können uns fragen, würde ich dasselbe genauso sagen, wenn diese dritte Person da wäre? Oder wenn alle die ganze Wahrheit wissen würden, würde ich dann es genauso sagen? Oder verdrehe ich irgendwo ein bisschen was? Letztendlich geht es ja immer um unsere Motivation. Das ist meine Motivation. Will ich was verbergen? Will ich was verschleiern durch die Art und Weise, wie ich was sage? Oder geht es mir darum, wirklich die Wahrheit mitzuteilen? Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Auf gut Deutsch, es ist von Satan inspiriert, es ist vom Bösen. Alles, was darüber hinausgeht. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Die Bibel sagt uns, dass Satan ein Lügner ist von Anfang an. Er ist wahrscheinlich das beste Beispiel für ein falsches Zeugnis, einen falschen Zeugen. Er ist der Vater der Lüge, sagt uns die Bibel. Und das hat im Garten Eden angefangen. Er ist ein Lügner von Anfang an. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Nee, hat er nicht wirklich gesagt. Was er gesagt hat, ist, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also Satan verdreht die Dinge. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und die Frau sagte zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Diesmal haben wir eine glatte Lüge. Keineswegs werdet ihr sterben. Und dann sagt er weiter, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Erkennend Gutes und Böses. Das ist wieder so eine Teilwahrheit. Sie werden nicht sein wie Gott. Gott ist noch immer Gott. Wir Menschen sind die Schöpfung. Was wahr dran war, ist, dass sie Gutes und Böses erkennen werden. Aber dann ist es wieder ein falsches Zeugnis in dem, dass er den ganzen Kontext verschweigt. Nämlich die ganzen Konsequenzen, die da dranhängen, die hat er verschwiegen. Was passiert, wenn sie das tun? Ja, ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Er stellt das als was Positives hin. In Wirklichkeit war es total zerstörerisch. Und es war deswegen wieder falsch. Also Satan ist ein Meister der Lüge. Er beherrscht alle verschiedenen Arten der Lüge. Von der glatten Lüge bis zu den kleinen Manipulationen, bis zu, ja, ich sage die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. Ich verschweige was, ich impliziere was Falsches. Satan, der Vater der Lüge. Satan wird auch der Verkläger der Brüder genannt. In der Offenbarung, der, der sie anklagt Tag und Nacht. Steht bei Gott und in Zacharia Kapitel 3 haben wir also ein Bild davon, aber Satan steht vor Gott und zählt unsere Sünden auf. Ja? Ja, siehst du, was Günther schon wieder gemacht hat gerade? Und was der Markus gerade denkt? Und er zählt die Sünden auf und er klagt uns an. Und er verdammt uns. Er lässt dabei das kleine Detail aus, dass Jesus für die Sünden bezahlt hat. Und dass die Sünden vergeben sind. Also auch darin ist er wieder ein falscher Zeuge, ein falsches Zeugnis. Ja, Halbwahrheit. Er klagt unsere Sünden an, aber er lässt den zweiten Teil weg, nämlich dass sie vergeben sind, dass sie bezahlt sind von Jesus. Im Gegensatz zu Satan ist Jesus der treue und der wahrhaftige Zeuge in der Offenbarung im Kapitel 3. Und im 1. Johannes 2,1 lesen wir, wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand oder wir haben einen Fürsprecher, andere Übersetzungsmöglichkeit bei dem Vater, Jesus Christus den Gerechten. Satan ist der Ankläger, der Lügner, Jesus ist unser Verteidiger, er ist der wahrhaftige Zeuge, er ist unser Fürsprecher, er ist der, der die ganze Wahrheit erzählt. Ja, es ist wahr, Günther ist ein Sünder, Günther hat gesündigt. Aber ich sage, aber ich habe bezahlt. Und er ist bekleidet mit meiner Gerechtigkeit. Und in mir ist er rein und heilig. Und in mir ist ein adoptierter Sohn von dir, Vater. Und er ist meine geliebte Braut. Und der Vater sagt, ja, Anklage abgewiesen zu Satan. Satan ist ein Lügner. Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Er sagt die ganze Wahrheit und so müssen auch wir einander sehen, wie Jesus uns sieht. Und so müssen auch wir einander, nach Ingrid, kommen wir drauf zurück. Wir müssen einander so sehen, wie Jesus uns sieht, einander in Jesus sehen und wir müssen einander auch vor Dritten so repräsentieren. Nämlich als Gottes geliebte Kinder, als seine geliebte Braut. Als diejenigen, für die Jesus alles gegeben hat und positionell sind wir rein und heilig und vollkommen in ihm und angenommen von ihm. Das ist die ganze Wahrheit über den, der neben dir sitzt oder der vor dir sitzt. Das ist die Wahrheit. Und so bleiben wir dann in Sünden oder an den Fehlern von anderen hängen. Das ist immer falsches Zeugnis, das ist immer nur die Halbwahrheit, weil die Wahrheit ist, Jesus hat dafür bezahlt. Und er hat vergeben. Und wir sind in unserer Position heilig und rein vor ihm. Und Jesus sieht uns in unserem Potenzial. Und so wollen wir auch einander sehen. Wir wollen nicht wie Satan sein. Der ist der Ankläger, der Lügner, der falsches Zeugnis ablegt. Sondern wir wollen so sein wie Jesus, wie unser Herr. Wir wollen ein Beistand sein und Verteidiger unserer Brüder und unsere Schwestern und treue und wahrhaftige Zeugen. Im Epheserbrief im Kapitel 4, im Vers 25 heißt es, legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Wir sind alle Glieder an dem einen Leib. Wir sind alle Teilhaber von Gottes Gnade und seiner Vergebung. Wir sind alle seine geliebten Kinder. Und als seine Glieder sind wir seine Werkzeuge, die Jesus gebrauchen will, wo er sein Leben durch uns leben will. Nicht Satans Werkzeuge, sondern seine Werkzeuge. Wir sind sein Leib. Wie wir im Römerbrief gelernt haben, von nicht allzu langer Zeit, im Kapitel 6, wo es heißt, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. So wollen wir einander sehen. Wir wollen wahre und treue Zeugen sein. Geschwister, die einander verteidigen, nicht schlecht reden, nicht irgendwo was Falsches implizieren. Und selbst wenn der andere missgebaut hat, wollen wir sein wie Jesus. Nicht Ankläger, die das weiter verbreiten. Ja, so, wirklich toll. Sie ist so nett. Nee, wir wollen treue, wahrhaftige Zeugen sein. Wir wollen so sein wie Jesus. Dass wir nicht Werkzeuge sind für Satan, sondern Werkzeuge sind für Gott. Und sein Reich bauen, miteinander aufbauen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Gebote. Wir danken dir, dass so viele von denen so klar und so einfach sind, dass sogar wir sie verstehen können, Gott. Ich glaube, das ist wirklich ein Grund, warum du es so kurz und so einfach gemacht hast. Ich bitte dich, Herr, dass wir lernen, wirklich integer zu leben. Nicht zu stehlen, die Wahrheit zu sagen, und zwar die volle Wahrheit. Lehr uns das. Vor allem, dass wir einander tragen und ermutigen und aufbauen und nicht anklagen oder runterziehen, Herr. Das haben wir nicht nötig in dir. Lehr uns, dir nachzuwandeln, Herr, darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.